Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Was ist los bei den bayerischen Staatsgemäldesammlungen? Die stecken offenbar in einer tiefen Vertrauenskrise. In der Kritik steht längst mehr als nur der fragwürdige Umgang mit NS-Raubkunst und Restitutionsansprüchen. Heute musste der langjährige Generaldirektor Bernhard Maas seinen Posten räumen. Über Gründe und Folgen gleich mehr. Dann fragen wir danach, wie es weitergehen kann mit dem Titel Kulturhauptstadt. Wir treffen auf eine Frau, der wir Sätze wie diese verdanken.
Die Veränderung, die Veränderlichkeit ist ja wohl das Beständigste in unserem Leben. Es ist nun mal ein unordentliches Leben. Es ist unordentlich, weil die Veränderlichkeit das Beständigste ist.
Hildegard Knef. Ich will alles, so heißt eine Doku über das unordentliche Leben der Sängerin, Schauspielerin und Autorin. Jetzt neu im Kino, wir stellen sie vor. Und wir berichten von George Clooneys Broadway-Debüt in New York. Ja, und außerdem besuchen wir ein Konzert von diesem Mann hier, John Cale heißt er. Heute war Tourauftakt in Hamburg und das ist er mit Davis and Wales. John Cale, heute Abend war er in Hamburg zu erleben. Es gibt Leute, die behalten einfach ein ganzes Leben lang eine innere frische Haltung. Statt auf Bekanntes setzen sie immer wieder auf was Frisches. John Cale ist so einer. 83 Jahre alt ist der unvergleichliche Musiker und Produzent und noch immer setzt er Maßstäbe mit seiner Arbeit. Einst hat er Geschichte geschrieben in New York mit Velvet Underground, der Band, die er mit Lou Reed begründete und mit der er gemeinsam mit Sängerin Nico eines der erfolgreichsten Pop-Alben herausgebracht hat. Nach dem Ausstieg 1968 produzierte er unter anderem Alben von Patti Smith oder den Stooges. Es folgt eine Solokarriere und immer wieder stilistische Grenzgänge zwischen Klassik, Avantgarde, Rock und Elektronik. Und eigentlich sollte John Cale schon im März in Leipzig, Berlin, Köln und Hamburg auftreten, doch dann musste er wegen Erkrankung diese Station seiner Deutschlandtournee kurzfristig absagen. Heute Abend aber war es soweit, das Konzert konnte nachgeholt werden. Und in der Leishalle in Hamburg war unser Musikredakteur Dirk Schneider dabei für Fazit. Schönen guten Abend, Dirk.
Guten Abend.
Mit 83 Jahren auf so eine Tournee zu gehen, das erfordert Kraft und Energie. Was für einen John Cale hast du denn heute Abend erlebt?
Einen sehr konzentrierten John Cale. Wirklich konzentriert hat er gewirkt. Er war sehr casual gekleidet. Er hatte eine schwarze Jeans an, einen dunklen Pulli. Der pflegte sonst eher einen ziemlich exzentrischen Kleidungsstil. Fand ich fast ein bisschen enttäuschend, dass er so normal angezogen war. Er hat nicht viel gesprochen. Den ersten Song Shark Shark vom aktuellen Album. Da hat er vorne eine Gitarre gestanden, den Rest des Auftritts saß er am vorderen Bühnenrand hinter seinem Synthesizer, den er meistens als E-Piano gespielt hat. Und hinter ihm stand eine Band, Gitarre, Bass und Schlagzeug, sehr visierte Band aus drei Männern, haben große Spielfreude gezeigt und Cale war ja hellwach, nicht unfreundlich, aber eher wortkarg. Er hat sich sehr auf sein Spiel konzentriert, es gab kaum Blickkontakt zum Publikum. Vor allem gab es keine Interaktion mit der Band, die er wirklich einfach hinter seinem Rücken ganz, ganz toll performt hat. Das fand ich ein bisschen schade, es wirkte so ein bisschen steif, obwohl auch viel improvisiert wurde, vielleicht so ein bisschen unpersönlich das Ganze.
Mhm. Vorgestellt hat er sein neues Album, Poptical Illusion heißt das. Das ist ja innerhalb eines Jahres nach dem letzten Album Mercy entstanden. Was für ein Album ist das?
Also er kokettiert, finde ich, auf diesem Album so ein bisschen mit seinem Amateurstatus, in dem er sich in alten Tagen wieder begeben hat. Also eigentlich hat John Cale ja immer wieder was Neues gemacht, aber jetzt wirklich, man merkt, also er fordert sich selbst heraus. Er macht nicht das, was er sowieso schon kann. Er arbeitet auf diesem Album sehr viel mit Computer, mit Samples, mit Loops, die er übereinander schichtet, benutzt oft auch Autotune, diese Gesangssoftware. Und das hat er heute Abend live eben mit Band umgesetzt, teils als straighte Rocksongs, die nicht so richtig gut klangen. Es war sehr, sehr laut und das ist meistens in so klassischen Konzerträumen nicht so ganz toll von der Akustik dann für solche Musik. Wenn ich jetzt sage Amateurstatus, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Natürlich ist John Cale kein Amateur, aber er begibt sich da wirklich auf unbekanntes Terrain. Also für sein vorletztes Album Mercy, da hat er es ja auch schon so ein bisschen gemacht. Da hat er mit deutlich jüngeren Musikerinnen und Musikern gearbeitet, zum Beispiel mit der britischen Band Fat White Family oder mit der amerikanischen Musikerin Wise Blood. Er beschäftigt sich mit aktueller Musik, er interessiert sich, er nimmt das auf, nähert sich an und ist eben in dem, was er da tut, kein Meister, aber er ist eben trotzdem der große John Cale. Ich habe mir deswegen diesen Plattentitel Poptical Illusion so erklärt, weil er ein Popstar ist, interessieren sich die Leute für das, was er macht, auch wenn es nichts ganz Großes ist, auch wenn er kein Meister ist. Also wäre er in diesem Fall selbst diese poptische oder optische Täuschung.
Ich weiß nicht, klingt jetzt aber so, als wärst du nicht so ganz überzeugt von seinem neuen Album.
Ich finde es ganz toll, dass er sich so vorwagt, aber er ist eben kein Erneuerer mehr. Das war er früher mal. Und deswegen, ja, also heute Abend habe ich halt gesagt, ich möchte es einfach mal live sehen, wie das klingt. Und das war schon toll, wie er das mit der Band teilweise umgesetzt hat. Der hat ja auch nicht nur neue Sachen gespielt, der hat auch ältere Sachen gespielt, zum Beispiel den Klassiker Heartbreak Hotel von 1975, ein sehr krachiges Stück, sehr dissonant, aber in so einer zähen, ganz melancholischen Version. Das war fantastisch, wirklich der Höhepunkt des Abends. Jetzt schweife ich ein bisschen von diesem Album ab, bleiben wir kurz bei dem Abend. Er hat auch so ein bisschen eine Nostalgie bedient, das fand ich ganz schön, aber vielleicht auch ein bisschen erwartbar. Die Leihhalle war ja tatsächlich nur halb voll, muss man dazu sagen. Also ich glaube, wenn John Cale jetzt kommen würde und sagen würde, er spielt seine ganzen alten Songs, dann wäre sie wahrscheinlich voll gewesen. So ist es schon herausfordernd, was er macht. Hat aber auch ein bisschen die Nostalgie bedient und hat auch eine Version des Velvet Underground Klassikers Waiting for My Man gespielt. Da habe ich einen kleinen Ausschnitt mitgebracht.
Das ist natürlich so ein bisschen so ein Klassiker von John Cale. Also es hieß ja eigentlich immer, dass er so experimentierfreudig geblieben ist, keine Spur von Nostalgie. Er lässt sich von jüngeren Kollegen ja auch inspirieren, zum Beispiel von Jay Dilla, dem Hip-Hop-Produzenten, oder dem Rapper Tyler, the Creator. Das hört man jetzt aber den frischen Songs jetzt irgendwie nicht mehr so an, höre ich da raus.
Ich glaube, man kann es hören, also man kann es im Sound hören, wenn man jetzt darauf hingewiesen wird, und er hat das ja selber gesagt, dass das seine Einflüsse waren. Es hätte sich mir jetzt nicht aufgedrängt und er hat auch nicht angefangen zu rappen, aber er hat gesagt, dass er vom Hip-Hop viel gelernt hat, zum Beispiel auch Fehler als Stilmittel zu nehmen. Also mir kommt es so vor, als würden diese jungen Vorbilder auch im Hip-Hop John Cale zeigen, was heute alles möglich ist. Und das heißt auf jeden Fall technisch möglich. Das sind ja Möglichkeiten, die er früher nicht hatte. Aber ich denke auch stilistisch, also Cale kommt ja eigentlich aus der neuen Musik. Er hat mit John Cage zusammengearbeitet, Terry Riley, Lamonte Young. Das waren so seine Wegbegleiter und Einflüsse. Und hat von dort dann quasi die populäre Musik erneuert und war da wirklich wegweisend. Also hat ja auch vor allem von Patti Smith, von den Stooges damals produziert, ganz, ganz wichtig. Alben. Und ich glaube, dieses Ausprobieren, das hat ihn bis heute nicht losgelassen. Also auch wenn er jetzt selbst kein Erneuerer mehr ist, der hat immer noch den Drang, weiter nach vorne zu schauen, sich selbst zu erneuern, auch mit 83 Jahren. Und weil du gefragt hast, wie ich das Album finde, überzeugen, ja, ich höre es mir ehrlich gesagt nicht an. Also ich war jetzt sehr gespannt, das live zu sehen. Aber ich finde es absolut bemerkenswert, zumal er ja auch auf einem ganz kleinen Label veröffentlicht. Also er ist wirklich nicht hinter dem Ruhm her, sondern er macht sein Ding und er ist auch so ein bisschen egal dabei, glaube ich. Er kann so sagen, hört euch das an oder auch nicht. Also er drängt sich niemandem damit auf und das finde ich bewundernswert. Das hat meinen Respekt.
Der 83-jährige John Cale. Heute Abend gab es das erste von 4 Konzerten. Heute in der Hamburger Leihhalle. Morgen ist Cale in Berlin, am Sonntag in Köln und am Montag dann in Leipzig. Und auch da habe ich geguckt, da gibt es auch noch Tickets. Vielen Dank nach Hamburg an meinen Kollegen Dirk Schneider. Und jetzt gehen wir nach München. Wir schauen nach Bayern. Bei den dortigen Staatsgemäldesammlungen, da kracht es derzeit ziemlich heftig. Erst vor knapp einem Monat gab es die Enthüllung der Süddeutschen Zeitung über Versäumnisse im Umgang mit NS-Raubkunst. In der Folge ein ganzes Maßnahmenpaket und jetzt neue Vorwürfe. Die Rede ist von Belästigung, Bespitzelung und mangelnder Sicherheit. Heute wurde dann offenbar die Reißleine gezogen. Der Generaldirektor der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, Bernhard Maas, er räumt seinen Posten. Der bayerische Kunstminister Markus Blume kündigte am Vormittag einen Neuanfang an.
Was ist noch zu tun? Ich sage Ihnen ehrlich, eine ganze Menge. Es gibt noch viele offene Fragen und wir müssen Konsequenzen ziehen. Denn die Vertrauenskrise, die man konstatieren muss, ist gleichwohl nicht beendet. Viele Fragen sind noch nicht beantwortet und an manchen Stellen sind auch neue Vorwürfe erhoben worden. Wir können nicht zufrieden sein mit dem Stand der Provenienzforschung und Restitutionspraxis, aber ich sage es ganz deutlich, auch nicht der inneren Verfasstheit der Staatsgemäldesammlungen. Wir können nicht zufrieden sein mit der Art und Weise, wie manch ein Museum oder manch eine Sammlung sich auseinandersetzt mit der eigenen Geschichte und wie die Aufarbeitung von NS-Unrecht im musealen Kontext passiert. Und wir können auch nicht zufrieden sein, wir sind auch nicht zufrieden mit den Strukturen der bayerischen Museumslandschaft.
Ja, soweit der bayerische Kunstminister Markus Blume. Mein Kollege Stefan Koldorf, der beobachtet für uns die Vorgänge in Bayern. Schönen guten Abend, Stefan.
Guten Abend, hallo.
War das ein überraschender Rücktritt von Maas heute?
Ja, war das überhaupt ein Rücktritt oder ist er zurückgetreten worden oder macht er, wie Blume das auch gesagt hat, Platz für einen Neuanfang und arbeitet an anderer Stelle innerhalb der Staatsgemäldesammlungen weiter? Das war eigentlich die für mich überraschende Frage heute Abend. Der Zeitpunkt eher nicht, denn es gab Kritik seit langem und es gab Kritik eigentlich nicht nur an der NS-Politik und am Restitutionsunwillen, für den er nun mal als Generaldirektor dann auch stehen musste. Es gab Kritik in ganz, ganz vielen Bereichen in den letzten Monaten und eigentlich in den letzten Jahren.
Die Vorwürfe richten sich ja nicht nur gegen Maas. Worum geht's denn konkret?
Also natürlich war der Ausschlag das, wovon wir gerade gehört haben und wovon eigentlich auch 90% der Pressekonferenz heute gehandelt haben, nämlich dass in Bayern, was NS-Raubkunst angeht und die Frage, wie geht man damit um, die Uhren immer noch anders ticken, auch fast 27 Jahre nach der Washingtoner Konferenz, in der sich die deutschen Museen verpflichtet hatten, transparent zu sein. Es haben sich aber in den letzten Wochen und Monaten bei mir Leute gemeldet, die auch noch ganz andere Geschichten erzählt haben. Und da geht's eben insgesamt um die Art und Weise, wie die Staatsgemäldesammlungen geführt wurden. Da ist mir zum Beispiel erzählt worden, dass es Überwachungskameras in Sammlungsräumen gibt. Das ist normal in einem Museum. In München wurden die aber wohl genutzt, auch um Mitarbeitende zu überwachen. Da gibt es dann Listen mit Namen und da steht dahinter, hat sein Sakko nicht ordentlich an, lehnt sich gegen die Wand, telefoniert während seiner Dienstzeit. Mir ist erzählt worden und auch dazu gibt es Unterlagen, dass sich Besucherinnen über rassistische Belästigung in Ausstellungsräumen beschwert haben durch Personal, dass es Schülerinnen gab, die in einem Projekt Pilot für die Staatsgemäldesammlungen arbeiten wollten. Auch die sind belästigt worden. Es gab körperliche Berührungen im Aufzug. Sie sind gefragt worden nach ihrer Telefonnummer bis ins museumseigene Café dann begleitet worden. Man hat mir erzählt von mangelnden Sicherheitsüberprüfungen, davon, dass Wachpersonal freien Zugang zu Depots hat, in denen also die Kunstwerke verwahrt werden, angeblich aus Sicherheitsgründen. Eigentlich ist das ein No-Go in Museen und. Also eine ganze Menge von Vorwürfen, die die unterschiedlichsten Bereiche, Sicherheit der Kunst, aber eben auch Sicherheit der Besuchenden angehen.
Da ist ja das, was Blume sagt, die nicht zufriedenstellende Verfasstheit der bayerischen Staatsgemäldesammlung, ja, fast noch harmlos ausgedrückt. Welche Fragen, sagt er ja auch, viele Fragen sind noch nicht beantwortet, welche Fragen sind das denn?
Naja, eine Frage ist zum Beispiel, wenn das seit Jahren bekannt ist und mir liegen durchaus Dokumente von 2022, 2023 vor, warum hat die Abteilung Kunst im Ministerium nicht reagiert? Warum sind möglicherweise Informationen nicht weitergegeben worden? Und warum hat der Minister selbst, der ja nun auch seit 3 Jahren im Amt ist, nicht irgendwelche Maßnahmen ergriffen? Es gab beispielsweise Forderungen nach Schulungen fürs Personal. Wie geht man um, auch mit anderen Gendern? Wie geht man mit anderen Ethnien um? Wie geht man auf die Menschen zu? Willkommenskultur sollte das heißen in den bayerischen Museen. Auch die Frage nach einem Sicherheitstraining für Mitarbeiterinnen ist offenbar nicht befriedigend beantwortet worden. Also all diese Fragen stellen sich. Und da das nun, und ich habe mit Mitarbeitenden auf allen Ebenen, also sowohl in höheren als auch in nicht so hohen Positionen gesprochen, da diese Klagen, die auch schriftlich formuliert worden sind, offenbar zu nichts geführt haben, hat auch das natürlich nicht positiv zur, Zitat, Verfasstheit der bayerischen Museen beigetragen.
Ja, der jetzt zurückgetretene oder gegangene Generaldirektor Maas, der wechselt ins Zentralinstitut für Kunstgeschichte. Das heißt, er fährt wahrscheinlich nicht ganz allzu hart. Wie geht es denn jetzt weiter für die 18 Häuser, die zu den bayerischen Staatsgemäldesammlungen gehören?
Es gibt zunächst mal einen interimistischen Leiter, das ist Anton Biebel, der mal Kulturreferent der Stadt München gewesen ist, dann eigentlich gestern das Change Management übernehmen sollte für eine Neuaufstellung der bayerischen Museen. Museumsoffensive heißt das dort und ist nun ja innerhalb eines Tages quasi zum Umsetzer geworden. Es ist heute aber auch ganz klar gesagt worden, das ist eine Interimsfunktion und ob die Stelle eines Generaldirektors nochmal ausgeschrieben wird, wird. Sprich, ob es überhaupt noch mal sozusagen einen Dachchef über allen Häusern gibt, das sei noch nicht entschieden. Es soll jetzt mal erst Kommissionen geben. Eine, die sich konkret um die Frage NS-Raubkunst-Restitution kümmert. Professorin Maike Hopp wird die leiten, ausgewiesene Fachfrau. Dann soll eine ehemalige Staatsanwältin, die möglicherweise strafrechtlichen Vorwürfe, von denen uns, dem Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur, der Minister bestätigt hat, dass ihm mindestens 19 bekannt sind, die sollen, wie gesagt, von einer ehemaligen Staatsanwältin überprüft werden. Und dann soll es einen runden Tisch geben, der möglicherweise auch Zukunftskonzepte für die bayerischen Museen entwickelt. Und das kann bedeuten, größere Selbstständigkeit, keine kleinen Kaiser mehr in den einzelnen Museen und damit dann aber natürlich auch keine Zwischenebene mehr, sondern direkte Kontrollfunktion durch den Minister. Die wird er dann allerdings auch ausüben müssen.
Mein Kollege Stefan Koldorf zur Vertrauenskrise mit personellen Konsequenzen bei den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen. Stefan, ganz herzlichen Dank.
Ja, gern.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Wissen Sie eigentlich, welches gerade die aktuellen Kulturhauptstädte sind? Genau, in diesem Jahr sind das sächsische Chemnitz und die slowenisch-italienischen Grenzstädte Nova Gorica und Gorizia. Jedes Jahr werden zwei europäische Städte als Kulturhauptstadt ausgezeichnet und das seit 40 Jahren. Wie aber wird darüber entschieden und ging es in all diesen Jahren gerecht zu? Diesen Fragen geht die aktuelle Deutschlandradio Kulturrecherche nach. Max Kubal mit den Ergebnissen.
Nach den derzeitigen Regeln wählen 12 Personen in einem zweistufigen Verfahren aus, welche der Bewerberstädte aus einem Land sich in einem bestimmten Jahr Kulturhauptstadt nennen darf. Für die Städte geht es dabei um viel: die Chance auf einen Imagewandel, auf mehr Tourismus, auf Fördergelder.
Im Grunde ist es ja eine Geschichte ohne Skandale, diese Kulturhauptstadt-Bewerbungsgeschichte. Also wo so viel Geld fließt, wo so viele Menschen involviert sind, wo Unsummen ausgegeben werden von öffentlichem Geld, dafür ist eigentlich total wenig passiert.
Sagt auch Hans-Dietrich Schmidt, der 2010 für die deutsche Kulturhauptstadt Essen gearbeitet hat und den Betrieb vor allem als Berater vieler Bewerberstädte kennt. Und tatsächlich haben die Recherchen keine Fälle von Korruption oder anderem strafbaren Fehlverhalten zutage gefördert. Und trotzdem gibt es kritikwürdige Punkte, erklärt Peter Simm, der die Zusammensetzung der Jury mit datenjournalistischen Methoden analysiert hat.
Wir konnten 190 Jurymitglieder identifizieren, die über die Kulturhauptstädte seit 2005 entschieden haben und konnten ein extremes nationales Ungleichgewicht feststellen. So hat zum Beispiel Österreich 56 Mal entscheiden dürfen oder Menschen aus Österreich und Ungarn zum Beispiel nur 2-mal, Zypern nur 4-mal, Estland nur 4-mal. Und das zweite extreme Ungleichgewicht gab es bei den Vorsitzenden der Jury, das waren zu 2/3 Männer.
Und noch etwas wird bei der Analyse der Jury schnell deutlich. Einige der Namen begegnen uns immer wieder.
Und wir haben mindestens 30 Personen dort wiedergefunden, die als Berater, als Manager gearbeitet haben.
Und einige eben auch deutlich öfter. Den Verdacht, dass das so ist, gab es schon lange, aber nun lässt sich das erstmals mit Zahlen und Daten belegen.
Max Kubal über das Vergabeverfahren zum Titel Europäische Kulturhauptstadt. Wie es weitergeht mit diesem Titel, das will ich jetzt von Nela Riels wissen. Sie sitzt für die Partei Volt im Europäischen Parlament und ist dort Vorsitzende des Kulturausschusses für Kultur und Bildung. Und sie ist eine von denen, die auch mitbestimmen, wie das Programm der Kulturhauptstädte ab 2034 gestaltet wird. Schönen guten Abend, Frau Riels.
Guten Abend, freut mich, hier da sein zu dürfen.
Sie und der Ausschuss natürlich dürfen ab 2034 mitbestimmen. Das sind ja fast noch 10 Jahre. Die aktuellen Richtlinien gelten bis 2033. Bevor wir also über die Zeit danach sprechen, vielleicht erstmal grundsätzlich, sollte das Programm für die Kulturhauptstädte aus Ihrer Sicht überhaupt verlängert werden?
Definitiv ja. Ich hoffe dafür unseren Ausschuss, wenn ich sagen kann, wir sind ganz klar der Meinung, dass dieses Programm weiter fortgeführt werden sollte. Es ist in unseren Augen eine riesige Erfolgsgeschichte, die ja Verbundenheit und auch Austausch in Europa schafft. Zu Beginn waren natürlich nur viele große Städte dabei, das ist richtig. Jetzt werden es immer mehr kleinere Städte und ich finde, wenn wir bedenken, wir haben so 800 bis 900 Städte in Europa, von denen oftmals die Menschen, die auch nur, ich weiß nicht, 100 Kilometer entfernt wohnen, gar nichts gehört haben, dann bietet dass für diese Städte eine riesige Chance für die Kulturschaffenden in den Städten der Sichtbarkeit, der Verbundenheit, der Vernetztheit vielleicht auch in den Städten. Genau, deswegen glaube ich, muss es unbedingt weiter fortgeführt werden. Und auch gerade ich als Hamburgerin muss einmal anmerken, Hamburg war bisher noch nie Kulturhauptstadt. Auf den Moment freue ich mich sehr, der muss noch kommen.
Ja, aber Sie haben schon gesagt, es sind in letzter Zeit immer mehr die kleineren Städte. Irgendwann waren ja vielleicht alle wichtigen Städte dann doch mal Kulturhauptstadt. Schwächt das dann nicht die Wirkung ab irgendwann?
Es ist ja genau in dieser Zeit jetzt gerade wichtig, gerade kleinere Städte zu fördern, auch dort Angebote zu schaffen für die Menschen, die vor Ort leben, Kulturangebote. Das ist immer so die Basis für eine funktionierende Demokratie. Deswegen dürfen wir genau das nicht unterschätzen. Ich habe es eben schon gesagt, noch eine unheimlich große Anzahl von Städten. Das würde theoretisch noch ein halbes Jahr oder ein Jahrhundert jetzt noch reichen, um dieses Programm weiterzuführen. Deswegen glaube ich, müssen wir da unbedingt dran festhalten.
Okay, Sie schauen jetzt aber darauf, was sich verändern kann ab 2033. Und was, würden Sie sagen, sollte sich aus Ihrer Sicht dann dringend ändern?
Bisher ist das Thema Nachhaltigkeit auf jeden Fall zu kurz gekommen. Es kann nicht sein, dass für ein Jahr irgendwelche Megaprojekte aufgezogen werden und dann Nachhaltigkeit im Sinne von, das bleibt dann nicht hängen, das bleibt dann nicht für die Kulturschaffenden hängen, aber natürlich auch im Sinne von Umwelt gedacht. Also das müssen wir neu denken. Das muss eines der Kriterien werden. Und die natürlich auch in gewisser Weise, es wird eben in dem Bericht schon genannt, wenn man auf die Jury guckt, auch da das Thema Diversität in den Jurymitgliedern, wie kommen wir eigentlich zur Auswahl unserer Kulturhauptstädte? Auch da müssen wir lernen. Wir als Ausschuss im Europäischen Parlament für Kultur, Bildung und Medien wollen jetzt einen Initiativbericht starten, um aus unserer Sicht einmal darzulegen, was sich ändern muss in diesem ganzen Projekt Kulturhauptstädte.
Wir haben im Beitrag ja vorhin auch schon gehört, dass oft dieselben Leute mitentscheiden, wer Kulturhauptstadt wird. Man könnte ja jetzt positiv argumentieren, dass das aber auch Menschen sind, die sehr viel Erfahrung haben mit diesen ja doch sehr komplexen Prozessen der Bewerbungsverfahren. Aus welchem Pool, würden Sie sagen, sollen denn die Leute kommen in Zukunft?
Diese Idee des Pools, ich weiß nicht, ob das allen Hörenden so klar ist, die ist ja erstmal gar nicht verkehrt. Also es gibt einen Pool von Kulturakteurinnen und da wählen dann wir die europäischen Institutionen als Kommission, als Rat und wir als Parlament jeweils zwei Mitglieder aus. Der jeweilige Mitgliedstaat darf auch nochmal jemanden auswählen und der Ausschuss der Region auch. Das heißt, in der Theorie ist das ja sehr divers aufgesetzt. Ich glaube, die Kommission ist ja diejenige, die dann vorschlägt, wer in diesem Pool von Menschen eigentlich drinsteckt. Und ich glaube, da müssen wir ran. Da muss die Kommission sich selbst hinterfragen, wie findet sie die Menschen, die da rangehen. Natürlich ist es nie schlecht, auch erfahrene Gesichter dabei zu haben. Das soll nicht das Ausschlusskriterium werden an der Stelle, aber wirklich dafür zu sorgen, Diversität, vielleicht Menschen mit diversen Hintergründen. Ihr Kollege hatte das schon gesagt, es gibt kaum Frauen in diesem Pool. Das heißt, da müssen wir, glaube ich, sehr bewusst jetzt rangehen. Das ist was, was wir unbedingt ändern müssen, um dann auch einfach die Breite der Kulturschaffenden dann nachher auch darzustellen.
Frau Riels, und nach welchen Kriterien würden Sie eine Kulturhauptstadt auswählen?
Die Idee der Kulturhauptstädte ist ja, die Vielfalt und auch die Kreativität Europas zu feiern. Also deswegen ist wirklich die Kultur an sich im Mittelpunkt stehen, und zwar hier diese Zugänglichkeit für die Menschen vor Ort zur Kultur. Das finde ich ganz, ganz wichtig. In der Vergangenheit hat das Programm ganz häufig zum Beispiel dabei geholfen, Kulturzentren zu fördern, Begegnungsorte zu fördern, und die dann tatsächlich auch lange weiter bestanden, auch nach diesem Jahr noch. Und das ist sozusagen der Kern. Das sollte ein Kriterium sein. Was es nicht sein darf, dieses ganze Projekt, und was tatsächlich auch manchmal als Kritik an uns herangetragen wurde, ist, dass es eine Art als touristisches Angebot wahrgenommen wurde. Das ist natürlich nice to have, was damit einhergeht, dass Menschen diese Stadt dann für sich entdecken und da auch mal hinfahren. Aber es soll in erster Linie trotzdem um spannende kulturelle Projekte gehen und nicht um Stadtmarketing.
Das sagt Nela Riels. Sie ist die Vorsitzende des Kulturausschusses für Kultur und Bildung im Europäischen Parlament. Wir sprachen über die Zukunft des Titels Kulturhauptstadt. Und am Freitag, da gibt es in Chemnitz eine große Jubiläumskonferenz zu 40 Jahren Kulturhauptstadt. Fazit wird hier natürlich davon berichten. Und Frau Riels, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Danke Ihnen.
Das Gespräch mit Frau Riels, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sie war am Flughafen. Ich bitte die nicht ganz so perfekte Qualität der Handyleitung zu entschuldigen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Robert Levin.
Kurz vor der zentralen Gedenkveranstaltung zur Befreiung der Konzentrationslager Buchenwald und Mittelbau-Dora ist eine geplante Rede des deutsch-israelischen Philosophen Omri Böhm abgesagt worden. Es habe sich ein Konflikt mit Vertretern der israelischen Regierung angebahnt, in den auch Überlebende der Lager hineingezogen worden seien, sagte der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Wagner in Weimar. Genauer wurde er nicht. Der geplante Vortrag des New Yorker Hochschullehrers soll nun später nachgeholt werden. Wagner betonte, an der persönlichen und fachlichen Eignung Böhms als Redner im Rahmen des Gedenkens bestehe keinerlei Zweifel. Er leiste mit seinen Arbeiten wichtige Erinnerungsarbeit und sei ein Brückenbauer. Das sogenannte Grüne Band, das Gebiet entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, soll das erste gemischte deutsche UNESCO-Welterbe werden. Das heißt, es soll sowohl als Natur- als auch als kulturelles Erbe gelten. Ziel ist es, das Gebiet dauerhaft als Biotopverbund, aber auch als Erinnerungslandschaft anzuerkennen und so die anliegenden Gemeinden zu stärken. Dafür solle kulturhistorisch eine Erzählung über den ehemaligen Grenzstreifen entwickelt werden, die seine Entwicklung von der Todes- zur Lebenslinie aufzeigt, hieß es. Knapp 1400 Kilometer lang verläuft das Grüne Band von Travemünde an der Ostsee entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze und anschließend zwischen Bayern und Tschechien. Eine Anerkennung durch die UNESCO kann bis zu 5 Jahre dauern. Die weltgrößte Video- und Computerspielmesse Gamescom bleibt in Köln. Der Vertrag wurde langfristig verlängert, teilten der Verband Game und die Kölnmesse mit. Über die Laufzeit des Vertrages machten sie keine Angaben. Zwischenzeitlich war befürchtet worden, die Messe könnte in eine andere Stadt abwandern. Zuletzt hatte die Gamescom hunderttausende Besucher, viele aus der Cosplay-Szene. Im Netz hatten die Videos der Messe über 500 Millionen Aufrufe. Wrestling und Theater, das geht auf den ersten Blick nicht so schnell zusammen. Das eine, oft verachtet als US-Trash, der Hallen mit Menschenmassen füllt, übrigens mittlerweile auch hierzulande, das andere, immer noch von vielen ehrfürchtig betrachtete, elitäre Hochkultur. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten. Beides ist inszeniert und wird geprobt. Das Renaissance-Theater in Wien versucht jetzt, beides zusammenzubringen. Im Theater der Jugend wird der Mythos Ragnarök aus der nordischen Mythologie neu erzählt. Und zwar vom britischen The Mythological Theater. Die Truppe besteht aus professionellen Wrestlern und Wrestlerinnen. Das Ganze spielt sich auf einem erhöhten Kampfpodest ab. Die Dialoge der Figuren Odin, Thor, Loki oder Freya werden in klassischer Wrestling-Manier präsentiert, also gröhlend und mit übertriebener Gestik. Dazwischen gibt es die üblichen Showkämpfe mit aufeinanderklatschenden Körpern und archaischen Tönen, plus Wikinger-Flair und Metal-Musik. 2,5 Stunden dauert das Spektakel. Anschließend werden, wie beim Wrestling, im Foyer Fanartikel verkauft.
Und jetzt geht's um zwei neue Biopics zu sehr unterschiedlichen Musikikonen. Beide sind neu im Kino. Das scheint irgendwie ein Trend zu sein. Gerade laufen ja auch Filme über Ravel oder Bob Dylan. Wir sprechen über eine Hildegard Knef-Doku und den Film Stelios. Und der geht handelt vom griechischen Volkssänger Stelios Katsantzidis. Beide Filme hat unser Filmkritiker Jörg Taschmann schon gesehen und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Jörg.
Ja, schönen guten Abend.
In Griechenland, da ist Stelios schon der erfolgreichste Film des Jahres. Klar, da kennt ihn sicher auch jeder, diesen Sänger. Was ist das für ein Film? Ist das einer, der hier vielleicht auch ein großes Publikum finden wird?
Also ich finde ja immer, dass Kino einerseits natürlich unterhalten soll oder irgendwie stimulieren soll, aber es kann ja auch bilden. Also mich hat zum Beispiel gebildet, ich kannte ihn nicht. Ich habe diese Musik dann aber doch sehr, sehr gerne gehört. Ganz zum Schluss des Films sieht man ihn auch mal dann kurz, den realen. Das ist dann so ein Schwarz-Weiß-Bild mit einem sehr, sehr schönen Song von ihm. Also man kann es einfach nur hoffen. Ich weiß, der wird ziemlich flächendeckend in Deutschland herauskommen, geschaut so ein bisschen überall, auch in Multiplexen. Also man darf mal ruhig die Neugier haben, sich da auf was einzulassen, was man vielleicht nicht kennt. Und ich glaube, das lohnt sich.
Vielleicht können wir schon mal kurz verraten, warum ist das so ein besonderer Musiker?
Also er hat natürlich eine ganz interessante Geschichte. Also der Film fängt mit einem ganz tragischen Ereignis an, 1945, wo ja die Kommunisten noch sehr stark waren. Nach dem Krieg wird der Vater, der den Kommunisten nahesteht, einfach so von faschistischen Schergen erschlagen. Der Mann ist tot. Und dann muss er mit der Mutter irgendwie fliehen. Sie ziehen in einen Vorort von Athen. Und er kommt wirklich aus ganz, ganz einfachen Verhältnissen. Ist ein Fabrikarbeiter und singt einfach. Und irgendwie kommen alle drauf, du musst was machen aus dieser Stimme. Und er singt dann eben immer mehr, kriegt einen Plattenvertrag und bleibt eben doch immer so ein sehr erdverbundener Sänger auf der einen Seite, was in sehr, sehr schönen Szenen zu sehen ist, wenn er zum Beispiel durch Deutschland tourt für griechische Gastarbeiter und alle singen mit. Also das war einfach ein Musiker, wo alle mitgesungen haben und das vermittelt der Film eigentlich auch auf eine sehr schöne Art und Weise.
Wir können sich mal ein bisschen einstimmen. Wir hören mal einen Song von ihm.
Απ' την αρχή πως είσαι αέρας και βροχή πως χάνεσαι σαν αστραπή δε φταίσαι εσύ.
Das ist wirklich wunderschön gesungen. Geht es denn in dem Film mehr um den Musiker oder mehr um den Menschen?
Also Frank Sinatra soll ja übrigens gesagt haben, hätte der in den USA gelebt, dann wäre der bekannter geworden als ich. Es geht eigentlich um beides. Es ist ein Film, der sehr viel Musik zeigt, was ich immer sehr schön finde, weil ich mag es immer nicht, wenn Filme über Musiker gezeigt werden, dann wird das so verhackstückt, dann kriegst du mal 10 Sekunden hier und 15 Sekunden da. Also man sieht ihn schon richtig auftreten, da werden viele Songs auch sehr lange ausgespielt. Es ist aber auch ein Film, der seine Beziehung zu Frauen thematisiert, zu seiner Mutter thematisiert. Er hat ewig bei seiner Mutter gewohnt beispielsweise und insofern hält dieser Film, finde ich, ganz geschickt die Waage und zeigt uns sozusagen auch griechische Geschichte. Also dann klingt auch schon mal an, da ist die runter, dann weiß man, wenn man ein ganz bisschen was über Griechenland weiß, oh ja, die hatten auch mal eine faschistische Episode. Und steht aber nie im Mittelgrund. Das wird immer so ein bisschen beiläufig erzählt. Insofern ist es ein Film, der einfach auch dazu anregt, sich danach ein bisschen über ihn selber und auch über die Zeit zu informieren, in der er gelebt hat. Der Film spielt zwischen 1945 und 1978.
Und danach wahrscheinlich dann stundenlang seine Musik hören.
Also man bekommt große Lust drauf, gerade wenn man dann ihn zum Schluss eben selber sieht und nochmal ein wirklich sehr, sehr schönes Lied hört, was sozusagen offiziell sein letztes war, dann erfährt man, nee, der hat dann schon noch weiter Musik gemacht.
Der zweite Film, um den es jetzt hier geht, der lief schon auf der Berlinale, von dem könnten die einen oder anderen schon gehört haben, eine Dokumentation über die unglaublich vielfältige, faszinierende Sängerin, Schauspielerin und Autorin Hildegard Knef. Ich will alles, so der Titel. Ich muss gestehen, ich verehre die Knef und ich hoffe jetzt sehr, dass es nur Gutes zu sagen gibt über den Film.
Jetzt würde ich aber fast die Gegenfrage stellen wollen. Mehr die Sängerin oder mehr die Schauspielerin oder beides und alles?
Die Sängerin und die Autorin.
Ja, da bist du dann richtig, weil der Film eigentlich genau das auch macht. In erster Linie eben auch die Sängerin feiert. Es fängt gleich an mit Für mich soll's rote Rosen regnen, dieser legendäre Auftritt, den sie gehabt hat Ende der 60er Jahre. Und man sieht sie sehr viel selbst. Man sieht sie sehr viel aus Fernsehausschnitten, aus Interviews, die sie gegeben hat. Und dadurch stellt sie sich natürlich ein bisschen selbst dar. Die einzige andere Ebene, die es eben noch gibt, es wird viel aus ihrem autobiografischen Roman Der geschenkte Gaul zitiert. Und das wird dann von Nina Kunzendorf gelesen, was so eine gewisse Verfremdung mit sich bringt, weil man ja sonst immer nur ihre Stimme hört. Und die Tochter wurde interviewt, das ist natürlich was Neues. Die ist sonst sehr zurückgezogen und meldet sich eigentlich nur sehr selten. Und der letzte Ehemann, Paul von Schell, kommt da eben auch nochmal hervor. Insofern wird gerade so diese Phase ab 1960, wo sie dann Sängerin wurde und kaum noch bedeutende Filme gemacht hat, in diesem Film auch in den Mittelpunkt gerückt. Was ich als Filmmensch natürlich ein bisschen schade finde, weil ich finde gerade ihre frühen Filme ganz toll und habe mir jetzt auch im Vorfeld auf diesen Dokumentarfilm ein paar alte Filme nochmal mit ihr angeguckt und gerade Entscheidung im Morgenrauen, wo sie an der Seite von Oskar Werner spielt, ein Film von 51, ist zum Beispiel wirklich ein ganz großartiger Film, mal abgesehen von Die Mörder sind unter uns.
Du hast es schon angesprochen, es gibt viele Interviews auch. Wir hören mal in eins rein, was mit ihr geführt wurde, was vielleicht auch deutlich macht, wie vielfältig sie war.
Wenn Sie erlauben, möchte ich ganz gerne eine Charakterisierung von Ihnen versuchen. Nämlich, Sie sind einerseits naiv, vertrauend, glaube ich, und zudem können Sie trotzdem sehr berechnend sein. Sie sind trotzig unabhängig, aber gleichzeitig auch wieder anlehnungsbedürftig und Geborgenheit suchend. Unsentimental tapfer, keine Frage, aber doch auch gelegentlich verzweifelt, Tränen zuvorderst. Ist das falsch? Oder
Sie machen aus mir 24 Personen auf einmal. Sie könnten
das, glaube ich, sind Sie. Das, ich glaube, das sind Sie.
Aber
soll ich Ihren Mann fragen, ob das ganze Leben ist?
Nein, fragen Sie mich, bitte.
Ja, das würde heute wahrscheinlich nicht mehr gehen, soll ich Ihren Mann fragen? Das ist also schon etwas älter.
Das ist alles, das in so einem Subtext, wenn man all diese Interviews sieht, ausschließlich von Männern geführt, teilweise sehr indiskrete Fragen, nicht sonderlich subtil. auch von so Showgrößen wie Joachim Fuchsberger oder dann später Rosenbauer, der dann auch mal beim ORB der Chef, der Leitungschef war. Also das erschüttert einen so ein bisschen auch als männlicher Zuseher, wie unsensibel die auch mit dir umgegangen sind und was sie sich auch herausgenommen haben, sie alles fragen zu dürfen. Wie gesagt, ist so ein Subtext. Insgesamt, um es vielleicht abzuschließen, ist es ein Film, der wirklich einen Einblick in sie gibt, wenn man sie vielleicht weniger kennt oder nur gewisse Facetten von ihr kennt. Mir haben ein paar Sachen wirklich gefehlt, aber man kann diesen Film ja eben auch als Vorwand nehmen, um sich weitere Filme mit ihr anzuschauen und vor allen Dingen auch ihre eigenen Filme oder sie auch mal singen zu hören. Ich kannte die Sängerin weniger, insofern war der Film in der Beziehung auch eine Bereicherung für mich. Und dass jetzt das Filmische und das Schauspielerische zu kurz kommt, kann man auch so nachholen, indem man sich einfach alte Filme mit ihr anschaut.
Genau, zwei Musiker-Ikonen, aber zweiten Fall auch Schauspielerin. Hildegard Knef, Ich will alles und Stelios über Stelios Kazantzidis für uns vorgestellt vom Filmkritiker Jörg Taschmann. Ab morgen im Kino. Jörg, ganz herzlichen Dank.
Sehr gern.
Wie sich ein Filmstar auf der Theaterbühne macht, das kann man derzeit am Broadway in New York erleben. Dort gibt gerade George Clooney sein Debüt in Good Night and Good Luck, da spielt Clooney einen aufrechten Journalisten der McCarthy-Zeit, Edward R. Murrow. Martin Ganselmeier weiß mehr.
Edward R. Murrow hat in den USA eine Bedeutung, wie sie vielleicht in Deutschland Hans-Joachim Friedrichs hat. Murrow steht für glaubwürdigen Qualitätsjournalismus. Als Radioreporter im Zweiten Weltkrieg durch seine Berichte aus London, später dann in den 50er Jahren aufgrund seiner Standhaftigkeit gegenüber den hetzerischen Attacken des Senators McCarthy. Der Republikaner ließ damals viele Unschuldige als vermeintliche Kommunisten verfolgen. Murrows Absage am Ende seiner Beiträge wurde zu seinem Markenzeichen. Gute Nacht und viel Glück.
Good night and good luck.
George Clooney machte Murrows Markenzeichen zum Titel sowohl für seinen Erfolgsfilm aus dem Jahr 2005 als auch jetzt für die Bühnenfassung im Winter Garden Theater in New York. Es ist Clooneys Debüt am Broadway. Entsprechend nervös sei er, gestand Clooney im Interview mit dem Fernsehsender CBS.
I mean, look at this place. This is proper old Broadway.
Schauen Sie sich dieses Theater an. Das ist das gute alte Broadway pur. Es ist aufregend, hier zu sein, aber auch nervenaufreibend.
Kid ourselves, it's nerve-wracking.
Anders als im Schwarz-Weiß-Film vor 20 Jahren, als George Clooney eine Nebenrolle übernahm, spielt der mittlerweile 63-Jährige auf der Bühne am Broadway selbst die Hauptrolle. Murrow strahlte eine Präsenz aus, die ich als 40-Jähriger einfach noch nicht glaubhaft vermitteln konnte, sagt Clooney.
Murrow had a gravitas to him that at 42 years old I wasn't able to pull off.
Das Thema von Good Night and Good Luck ist sehr aktuell, auch wenn das Stück in der McCarthy-Zeit vor 70 Jahren spielt. Es geht um den Versuch der Politik, mutigen, der Wahrheit verpflichteten Journalismus mundtot zu machen.
It's a fight that is for the ages.
Das ist ein Kampf für die Ewigkeit, der immer weitergeht. Man sieht es gerade bei der LA Times und der Washington Post. Clooney spielt an auf das Einknicken der beiden Zeitungen gegenüber der Trump-Regierung. Wenn aber die anderen drei Gewalten versagen, die Judikative, die Exekutive und die Legislative, dann müssen sich die Medien als vierte Gewalt im Staate behaupten, meint Clooney.
When the other three estates fail, when the judiciary and the executive and the legislative branches fail us, the fourth estate has to succeed.
Qualitätsmedien mit Rückgrat als letzte Hoffnung für die Demokratie? Clooney, der seit Jahrzehnten die Demokraten unterstützt, sieht das so. Auch wenn die Wahrheitsfindung heute durch Fake News und parallele Informationswelten im Netz komplizierter geworden ist.
We now are at a place where
es ist immer schwieriger geworden, die Wahrheit zu erkennen. Fakten sind heute Verhandlungssache.
Facts are now negotiated.
Noch bis zum 8. Juni ist George Clooney am Broadway zu sehen und das Interesse ist riesengroß. Schon die Voraufführungen vor der offiziellen Premiere knackten den bisherigen Einnahmerekord für ein Nicht-Musical am Broadway. Schon nach 7 Voraufführungen spielte Good Night and Good Luck $3,300,000 ein, was auch an den hohen Ticketpreisen liegt. Zwischen $200 and $800 muss zahlen, wer George Clooney live auf der Bühne erleben will.
Martin Ganselmeier über George Clooneys Schauspieldebüt am New Yorker Broadway. Und aus Rom erreicht uns heute Abend die Nachricht, dass der italienische Starregisseur Nanni Moretti Medienberichten zufolge mit einem schweren Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. Wie die Nachrichtenagentur ANSA sowie mehrere Zeitungen berichteten, wurde der 71 Jahre alte Filmemacher danach in einer Klinik in Rom operiert. Eine Bestätigung von Morettis Management gab es noch nicht. Moretti hatte bereits im Oktober vergangenen Jahres einen Herzinfarkt erlitten und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Mittwochabend, also heute Abend, hätte er in Rom eigentlich an der Eröffnung einer französischen Filmwoche teilnehmen sollen. Die Veranstalter teilten jedoch kurz vor Beginn des Films mit, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht dabei sein könnte. Um die Rolle von Qualitätsmedien als Hoffnung für die Demokratie geht's auch in den Feuilletons vom Donnerstag. Tobias Wenzel hat sie bereits gelesen, stieß aber zunächst auf ein längst nicht mehr unschuldiges Schwärmen.
Weiß wie die Unschuld, rein wie die Hoffnung, schreibt Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung über ein Auto. Schön wie etwas, das nicht Wrrr macht oder Öttel, Öttel, Öttel und die Luft verpestet als klimaignorant, sondern so klingt. Zzzzt. Als habe man den Warp-Antrieb der Enterprise unter der skulpturalen Motorhaube. Mit dem Schwärmen ist es dann aber schnell vorbei, denn das Auto ist ein Tesla und damit in der Wahrnehmung vieler eine, so die Überschrift zu Matzigs Artikel, Schande auf Rädern. Seit Elon Musk in der neuen US-Regierung als Trumps manische rechte Hand auftritt. Matzig schildert, wie er eine Freundin in München noch zu ihrem Wagen bringt und sie, dort angekommen, sagt, »Sorry, ist ein Tesla, echt peinlich«, und entschwand mit ihrem Symbol des Bösen unter der Sonne, fügt Matzig in der SZ hinzu. Ob sich wohl Elon Musk wegen dieses gravierenden Image-Schadens in den nächsten Wochen aus seiner aktiven Rolle in der US-Regierung zurückzieht, wie Politico erfahren haben will? Andere ziehen sich wegen Trumps Politik aus den USA zurück, auch Wissenschaftler. Der Faschismusforscher Jason Stanley etwa, der in den USA die Faschismuskriterien erfüllt sieht. Ebenso die Historiker und Eheleute Timothy Snyder und Marcy Shaw. Shaw schreibt in der Zeit, »Ich bin Historikerin des 20. Jahrhunderts, Osteuropas, des Totalitarismus. Geschichte sagt einem nicht, was passieren wird, aber sie zeigt, was passieren kann. Ich weiß, was eine Feindesliste ist.« Nach den Wahlen im November habe sie ihre endgültige Entscheidung getroffen, die USA zu verlassen, schreibt Marcy Shaw weiter. Ich dachte an meine Kinder und an die Lehre von 1933. Man geht besser zu früh als zu spät. Dass sie nicht wisse, ob sie den Mut zum Widerstand hätte, wenn sie in den USA bliebe, mache ihr Angst. Wie sich seit Wochen in den USA beweist, haben sie sie dort nicht mehr alle, schreibt Steffen Grimberg in der Taz und meint damit nicht nur Trumps Regierung, sondern, Zitat, auch die willigen Mitmacher in den Medien, die klein beigeben. Eine ruhmreiche Ausnahme seien laut Grimberg PBS und NPR, der öffentlich-rechtliche Rundfunk der USA. Was vermutlich daran liegt, dass hier Chefinnen am Werk sind, schreibt Grimberg. Allerdings scheint Catherine Ma, die Chefin von NPR, dem National Public Radio, dann doch nicht so viel Rückgrat zu haben, wie Grimberg glaubt. Jedenfalls kann man das aus einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen herauslesen. Nina Rehfeld berichtet darin über eine Anhörung im US-Senat, der sich die beiden Sender stellen mussten, weil die Republikaner behaupten, sie würden linke Propaganda betreiben. Deshalb müssten ihnen die öffentlichen Gelder entzogen werden. Einmal mehr bestätigt sich, dass kritische Berichterstattung von der Regierung Trump als parteiisch, wenn nicht gar illegal, gebrandmarkt wird, schreibt Rehfeld und zitiert die Einschätzung von Politico, die jetzige Anhörung sei ein weiterer Versuch Trumps, Medien abzustrafen, die er nicht möge. In der Anhörung habe die NPR-Chefin Ma bedauert, 2020 gesagt zu haben, Trump sei ein gestörter rassistischer Soziopath. Warum bedauert? Klingt doch eigentlich wie eine treffende Beschreibung. Außerdem erwies sich Trump als schmierige Tesla-Werbefigur, die, so Gerhard Matzig in der Süddeutschen, Elon Musk zuliebe, das Weiße Haus zum Autoverkaufssalon von Tesla entwürdigt habe. Ist also auch der Tesla selbst verachtenswert? Tatsächlich sind ja Autos weder gut noch böse, sondern Autos, schreibt Matzig. Aber besonders der Cybertruck wollte immer schon eine Waffe auf Rädern sein und ist jetzt eine, deren Lauf sich gegen ihren Schöpfer richtet.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Ich danke für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.